Deutschlandfunk, Medias Res.
Im Studio ist Martin Krebers. Guten Tag. Für viele Westfalen-Blatt-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist in den frühen Morgenstunden des Sonntags ein ganzes Berufsleben in Flammen aufgegangen. So schreibt es die Zeitung auf ihrer Internetseite. Tatsächlich ist das Verlagsgebäude in Bielefeld weitgehend ausgebrannt. Wie soll da noch eine Zeitung entstehen? Wir sind gleich mit dem Verlagsgeschäftsführer verabredet. Wir beginnen aber in Frankreich, wo der Rassemblement National überraschend dann doch nicht so stark wurde, wie von vielen befürchtet. Die Parlamentswahl in Frankreich, die brachten der Partei von Marine Le Pen nur Platz 3 hinter einem Linksbündnis und der Partei von Präsident Macron. Der Sieg, so Le Pen, sei aber nur aufgeschoben. Wie intensiv die Partei vor allem ganz junge Zielgruppen bearbeitet, das hat sich Niklas Mönch für uns angeschaut.
Eine Wahlkampfveranstaltung Ende Mai im nordfranzösischen Hénin-Beaumont. Eine Hochburg des Rassemblement National, kurz RN. Noah ist extra eine Stunde im Auto gesessen, um dabei sein zu können. Dem 22-Jährigen hat es besonders Jordan Bardella angetan.
Ich bin auf dieses Event durch Social Media aufmerksam geworden, durch TikTok. Das Profil von Jordan Bardella ist in meinem Newsfeed aufgetaucht und dort habe ich gesehen, dass er heute hier auftritt. Ich habe noch nie an einer Wahlkampfveranstaltung teilgenommen. Ich versuche, mich für Politik zu interessieren, denn jetzt bin ich 22 Jahre alt und fange an, bestimmte Entscheidungen zu verstehen.
Frankreich gehe es sehr schlecht, sagte er. Zu viele Ausländer gebe es. In seinen Kurzvideos treffe Bardella den richtigen Ton. Bardella wisse, wie man mit den Leuten spricht. Wenn man der Partei zuhört, könne man gar nicht anders, als überzeugt zu sein. Alleine auf TikTok zählt Jordan Bardella 1,6 Millionen Follower. Das Netzwerk ist gerade bei jungen Menschen zwischen 13 und 24 Jahren beliebt. Der selbst erst 28-jährige Parteivorsitzende hat das verstanden. Und spricht gezielt diese Alterskohorte an. In seinen Videos sieht man ihn beim Bonbonessen vor TV-Auftritten, beim Weintrinken auf dem Markt oder beim Selfies-Knipsen mit Anhängern. In den Kommentarspalten kündigen junge Menschen an, für ihn stimmen zu wollen oder einfach nur Jordan, je t'aime. Der Politikwissenschaftler Romain Fargier hat seine Doktorarbeit über Politik und soziale Medien geschrieben. Er sagt, junge Menschen können sich mit Bardella identifizieren.
Diese Art und Weise, sich wie ein Influencer zu geben, ist eine Kommunikationsstrategie, die es schon seit etwa 10 Jahren gibt. Man wirkt authentischer, aber das ist natürlich unecht. Auch wenn diese Videos aussehen, als wären sie von Amateuren gedreht worden, ist das durchdacht und verfolgt ein politisches Ziel. Diese Art der Kommunikation trägt zur sogenannten Entdiabolisierung ihrer Ideologie bei. Jordan Bardella soll rüberkommen wie der Junge von nebenan, jemand wie du und ich.
Durch die Clips kann sich Bardella als Normalo verkaufen, von seinen teils radikalen Positionen und inhaltlichen Unzulänglichkeiten ablenken. Wie zum Beispiel bestimmte Sozialleistungen nur Franzosen vorzubehalten. In der Vergangenheit schwadronierte er auch von einem angeblichen großen Austausch der weißen Mehrheitsgesellschaft. Er will vor allem eins vermitteln: Ich bin einer von euch. Dass der Rassemblement National verstärkt auf Social Media setzt, ist kein neues Phänomen, analysiert Romain Fargier.
Die Partei wurde lange von den traditionellen Medien ausgeschlossen. Deshalb waren sie die Ersten, die den französischen Vorreiter der sozialen Medien Minitel benutzt haben. Sie waren auch die Ersten, die Blogs gegründet haben und in virtuellen Welten präsent waren. Es ist also nicht verwunderlich, dass sie heute Erfolg auf Social Media haben. Sie sind schließlich die Pioniere neuer Kommunikationskanäle.
Denn heute sei die Medienlandschaft hybrid. Die Berichterstattung findet nicht nur linear statt, sondern auch auf Social Media. Durch ihre starke Präsenz in den sozialen Netzwerken hat es der RN bereits geschafft, seine Themen auf der politisch-medialen Agenda zu platzieren. Doch TikTok sei vor allem ein Investment in die Zukunft, meint Romain Fargier.
Pour Jordan Bardella. Dadurch, dass Jordan Bardella Selfies mit jungen Menschen macht, baut er sich auch eine Basis von politischen Wählern auf und schafft somit eine Art Bekanntheitskapital, das für seinen weiteren politischen Werdegang nützlich sein wird.
Auch in Deutschland lässt sich Ähnliches beobachten. Die AfD ist auf TikTok die Partei mit der größten Reichweite. Denn das Potenzial ist groß. Laut der aktuellen Jugend in Deutschland-Studie gibt fast ein Drittel aller jungen Menschen an, dass Social Media zu ihren Top 3 Hobbys zählt.
Der RN und seine TikTok-Strategie. Hier arbeitet die Partei von Marine Le Pen an den Wahlsiegen von morgen. Der Beitrag kam von Niklas Mönch. Medias Res hier im Deutschlandfunk, 15.40 Uhr. In Washington treffen sich ab morgen die 32 Staats- und Regierungschefs aus den NATO-Mitgliedsländern. Gemeinsam feiert man 75 Jahre Nordatlantikpakt, der am 4. April 1949 in Washington unterzeichnet wurde. Ein Mega-Ereignis auch für die mitreisenden Journalisten. Für das ZDF beobachtet seit Jahren Florian Neuhan die NATO. Als Korrespondent in Brüssel. Er ist bereits auf dem Weg zum Gipfel, deshalb haben wir das Interview aufgezeichnet. Ich habe ihn gefragt, ob Journalistinnen und Journalisten bei einem solchen Hochsicherheitsgipfel eigentlich viel mehr sein können als bloße Statisten.
Naja, beim Gipfel selbst sind wir natürlich nicht dabei. Das sind die Akteure andere, die Staats- und Regierungschefs. Ich würde jetzt trotzdem sagen, wir sind mehr als nur Statisten, denn es gibt ja bei diesem Gipfel täglich Pressekonferenzen, wir haben Hintergrundgespräche mit führenden Politikern, mit Diplomaten, aber auch mit den Staats- und Regierungschefs selbst. Und vor allem stellen wir denen dann auch auf den Pressekonferenzen, die sie geben, die entscheidenden Fragen. Also insofern ist das für mich schon ein bisschen mehr als eine Statistenrolle. Da wird ja auf diesem Gipfel wirklich Wichtiges verhandelt. Fragen von Krieg und Frieden, die Zukunft der Ukraine, die Zukunft der NATO insgesamt. Und wenn man sich da nur auf die PR-Videos und Verlautbarungen der einzelnen Staaten verlassen würde, wäre das, glaube ich, der Sache nicht angemessen. Insofern ist das schon wichtig, dass wir da vor Ort sind.
Es geht erneut um mehr Waffen für die Ukraine, die Ukraine fordert. Und da herrscht bislang keine Einigkeit unter den NATO-Staaten. Ihre Aufgabe wird es also sein, die Konfliktlinien zu erklären. Woher kennen Sie die so genau?
Naja, es gab hier in den letzten Wochen und Monaten, besonders in der letzten Woche, ganz viele Hintergrundgespräche in Brüssel da noch. In Brüssel haben ja alle 32 NATO-Staaten ihre Delegationen, ihre Botschaften sitzen. Und diese Botschafter, vor allem die der wichtigen Staaten, die führen dann Hintergrundgespräche, in denen sie uns Journalisten, die NATO beobachten, eben ihre Sicht der Dinge erklären, ihre Wünsche an diesen Gipfel. Und das ist natürlich für beide Seiten entscheidend. Einerseits für die Staaten, für die Botschaften selbst, die wollen ihre Botschaften unterbringen und wollen, dass wir entsprechend berichten. Und andererseits ist es für uns extrem wichtig, so können wir einschätzen, wo sind eben die Konfliktlinien. Und das funktioniert eben durchaus sehr gut. Wir dürfen dann aus diesen Gesprächen nicht wörtlich zitieren, also nicht namentlich, dürfen aber immer sagen, dass uns das ein hochrangiger NATO-Diplomat gesagt hat. Also das ist insofern schon sehr wichtig und wir sind da sehr gut gebrieft.
Die Diplomaten sind der eine Teil, also der politische Teil sozusagen der NATO, ihr einer Ansprechpartner. Wie leicht bekommen Sie da Zugang zu diesem diplomatischen Teil?
Na, bei den großen NATO-Staaten ist das sehr einfach. Also die deutsche Vertretung öffnet sehr gern ihre Türen. Die französische, die amerikanische, die britische, die machen durchaus regelmäßig diese Hintergrundrunden und sind da sehr offen. Es ist schwerer bei anderen Nationen, die es in der NATO ja auch gibt, die da sehr verschlossen sind. Also um ein Beispiel zu nennen, die ungarische Vertretung, zu der habe ich quasi keinen Kontakt. Und auch bei der türkischen Vertretung der NATO habe ich bisher in 3 Jahren hier in Brüssel erfolglos versucht, auch nur eine Antwort zu bekommen auf meine Anfragen. Also das zeigt schon, dass da das Verständnis von Pressearbeit und von Medien doch sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt ist.
Aber es gibt bei der NATO ja eben nicht nur die Diplomaten, nicht nur die Politiker, es gibt auch den militärischen Apparat der NATO. Wie bereitwillig öffnet denn der seine Türen?
Na, auch das ist durchaus möglich. Die NATO führt ja viele militärische Übungen durch. Und in den 3 Jahren, die ich jetzt in Brüssel über die NATO berichte, war ich bei sehr vielen NATO-Übungen dabei. Von Nordnorwegen quasi am arktischen Kreis bis hin zu Rumänien. Und da ist es durchaus abhängig dann davon, wer vor Ort den Hut auf hat, wie offen man da ist. Also zuletzt war ich bei einer Übung, die von der französischen Armee durchgeführt wurde in Rumänien. Da war man sehr offen uns gegenüber, hat uns sehr viel drehen lassen und auch sehr viel Freiheiten gelassen. Wenn man mit den amerikanischen Soldaten unterwegs ist, ist das sehr anders. Da ist die Kontrolle sehr stark. Naja, und dann gibt es halt von der NATO auch ein eigenes TV-Angebot. Sehr professionell, hochglanzmäßig gedrehte quasi Image-Videos von diesen Übungen. Das nutzen wir wirklich nur ungern, weil es eben eine ganz andere Ästhetik vermittelt, quasi wie eine Spielfilmoptik. Und wir wollen da doch eher selber drehen. Und das ist zum Glück relativ häufig auch möglich.
Und wenn Sie es benutzen, was machen Sie dann?
Na, wir nutzen das dann nur mit Kennzeichnung und sagen, das ist Material der NATO, blenden das auch ein, denn alles andere wäre journalistisch nicht sauber.
Sie haben erneuern den NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg einige Male für das ZDF interviewt. Manche spotten über ihn als Sprechautomaten. Wie ergiebig sind denn solche Interviews?
In der Tat, das ist so ein Begriff, der über ihn genutzt wird. Und man darf jetzt in den meisten Interviews nicht die überraschende, wahnsinnige News von ihm erwarten. Ich glaube, dafür ist er einfach zu routiniert. Trotzdem ist es interessant, mit ihm zu reden, weil man einfach die Denkweise der NATO, die offizielle Denkweise sozusagen, kennenlernt. Und was diesen Titel betrifft, diesen Spitznamen Sprechautomat, ich habe ihn das selber mal gefragt in einem Interview, was er dazu sagt. Und ich fand seine Erklärung eigentlich ganz plausibel, denn er sagte, nur ein einziger Halbsatz von ihm als dem NATO-Generalsekretär, der kann ja zu einer echten Eskalation führen, wenn er etwa falsch verstanden wird oder auch mal falsche Dinge sagt. Insofern sagte mir Stoltenberg, müsse er seine Worte eben sehr, sehr genau wägen. Und das führe dazu, dass er oft das Gleiche sage. Und das wiederum führt dazu, dass wir NATO-Korrespondenten sehr genau aufpassen müssen. Denn wenn sich was in seiner Äußerungsweise verändert, ist das ein wichtiges Indiz dafür, dass sich wirklich etwas verändert hat hinter den Kulissen der NATO.
Wer darf denn überhaupt reden bei der NATO und wer redet grundsätzlich nicht?
Na, der NATO-Generalsekretär gibt quasi täglich Interviews. Das ist auch ein großer Teil seines Jobs. Auf der anderen Seite, wenn man dann in die militärische Ebene schaut, dann wird es schon schwieriger. Wir haben durchaus viele Interviews auch geführt mit hochrangigen NATO-Generälen, etwa aus Deutschland. Gibt dann auch andere Fälle. Ich hatte neulich, durfte ich eine Doku machen, eine lange Doku für das ZDF und habe da einen türkischen NATO-General interviewen können, den aktuellen Kommandeur der KFOR. Das ist ja diese NATO-Truppe, die seit fast 25 Jahren jetzt im Kosovo für Ordnung sorgen soll. Und dieser türkische General, das war eines der absurdesten Interviews, das ich in meinem Leben, glaube ich, geführt habe. Denn er verlangte erstens, dass wir vorab Fragen einreichen, was ich nur unter Schmerzen gemacht habe und betont habe, ich würde natürlich Nachfragen stellen. Naja, und dann vor Ort in Kosovo, da hat dann seine Seite einen Teleprompter aufgebaut, damit der General seine Antworten Wort für Wort ablesen konnte. Das war wirklich so irrwitzig, das habe ich noch nie erlebt. Naja, und dann habe ich natürlich eine Nachfrage gestellt, die nicht im Skript stand, sehr zum Ärger der türkischen Seite, die dann gleich das Interview abgebrochen hat. Also wirklich ein besonderes Erlebnis. Und nochmal, das zeigt einfach, dass das Verständnis von Presse, von freier Presse in den einigen NATO-Staaten sehr unterschiedlich ausgeprägt ist.
Das heißt, der türkische General unter NATO-Flagge war aber begleitet von einem türkischen Medientross.
Genau, das waren seine türkischen Aufpasser, die dann am Ende gesagt haben, jetzt brechen wir das Ganze ab.
Jetzt also der Jubiläumsgipfel in Washington, da stehen Schaltreporter vor schicker Kulisse. Auch Sie werden einer davon sein, an roten Teppichen, um über Verhandlungen zu berichten, bei denen Sie ja naturgemäß nicht dabei waren. Wie funktioniert also dann während dieses Gipfels der Informationsfluss?
Naja, wenn die Türen verschlossen sind, dann kriegen wir natürlich nicht mit, was genau gesagt wird. Aber es gibt auch während des Gipfels permanent Hintergrundgespräche. Wir können mit Ministern sprechen, die ja auch vor Ort sind und dann nicht immer im Raum sind. Also Verteidigungs- oder Außenminister, je nach Land, sind auch mit in Washington dabei. Und es gibt die täglichen Pressekonferenzen des NATO-Generalsekretärs. Es gibt die Doorsteps, also die O-Töne beim Hineingehen am roten Teppich sozusagen. Es gibt da durchaus Möglichkeiten, dass wir da was mitkriegen. Aber natürlich sind die dann, wenn es wirklich heiß wird und wenn der Gipfel läuft, muss man ehrlicherweise sagen, beschränkt. Dann müssen wir abwarten, was hinterher gesagt wird.
Das ist nun Ihr dritter NATO-Gipfel. Wie hat sich denn das Verhältnis NATO und Öffentlichkeit auch durch den Ukraine-Krieg seitdem verändert?
Ja, das ist durchaus interessant. Als ich hier ankam, war die NATO noch quasi im Tiefschlaf. Sie galt ja sogar mal als hirntot, um dieses berühmte Wort von Emmanuel Macron aus dem Jahr 2019 zu zitieren. Das war noch die Zeit, als damals ja auch Donald Trump in den USA regierte. Und das hat sich durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ja dramatisch verändert. Seitdem ist die NATO im Lichte der Öffentlichkeit wieder da, erlebt quasi ein Comeback, einerseits politisch und andererseits eben auch medial. Das heißt, die Aufmerksamkeit, die die NATO bekommt, ist so groß, wie sie es seit 20 Jahren, 25 Jahren nicht mehr war. Und das heißt auch, dass die NATO natürlich aufgerüstet hat, was ihre eigene Medienarbeit betrifft. Die große Frage, die jetzt über dem Gipfel in Washington steht, ist natürlich, wie das weitergeht. Jetzt droht ja aus Sicht der NATO die Wiederwahl des NATO-Skeptikers Donald Trump in den USA. Und dann könnte sie ja ziemlich bald wieder in den gleichen Tiefschlaf entschwinden, in dem sie schon einmal war.
In Washington beginnt der NATO-Gipfel. Florian Neuhan berichtet für das ZDF über das Militärbündnis und hat uns Eindrücke gegeben, wie er an seine Informationen und Einschätzungen kommt. Vielen Dank. Westfalenblatt, Westfälisches Volksblatt und Herforder Kreisblatt, sie alle entstehen im selben Verlag im Norden Bielefelds. Gestern hat ein Brand das Gebäude schwer beschädigt. 180 Feuerwehrleute waren im Einsatz, das Dach ist komplett eingestürzt. Eine Zeitung oder digitale Angebote können hier bis auf Weiteres nicht mehr entstehen. Ganze Berufsleben seien hier für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Flammen aufgegangen, schreibt das Westfalenblatt auf seiner Seite. Immerhin ist niemand verletzt worden. Marc Zahlmann ist der Verlagsvorstand und er kommt gerade aus einer Krisensitzung. Herr Zahlmann, guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag.
Wie groß ist denn der Schaden?
Ja, beziffern können und wollen wir den auch noch gar nicht. Er ist erstmal gefühlt und emotional riesengroß und wir haben es aber schon von gestern auf heute geschafft, uns, glaube ich, mit ein Stück Zuversicht auszustatten und auch schon nach vorne zu gucken, auch wenn das im Moment noch schwerfällt.
Was genau befand sich denn in dem Gebäude? Was ist dort entstanden?
Also es ist im Prinzip eine Unternehmenszentrale, wie es die auch in anderen Unternehmen gibt, sowohl mit Verwaltungseinheiten, Personal, IT, Buchhaltung, was so ein Unternehmen nun mal auch braucht, aber vor allen Dingen natürlich auch mit der Redaktion, dem inhaltlichen Herzstück des Unternehmens. Auch die hat dort ihren Sitz, ihre Heimat gehabt, muss man sagen. Und das war sicher auch die große Herausforderung, dass wir von einem Tag auf den anderen uns jetzt anders organisieren mussten. Aber das haben wir zu heute schon geschafft. Wir sind erschienen mit gedruckten Zeitungen und auch mit unseren Online-Nachrichten. Und das werden wir auch in den nächsten Tagen tun.
Ihre Heimat gehabt, sagten Sie. Das heißt, das Gebäude ist nicht zu retten.
Wir gehen im Moment davon aus, aber ich möchte mich da nicht als Experte aufspielen, sondern warte ab, was die Experten sagen. Auch das Thema Brandursache ist noch nicht geklärt, weil das von Experten begutachtet werden muss. Wenn Sie mich nach meinem Gefühl fragen, dann habe ich da kein gutes Gefühl, weil wenn man das sieht, kann ich mir nur schwer vorstellen, dass da wieder jemand einziehen kann.
Wie steht es denn um für Sie journalistisch oder historisch wichtige Dokumente, Ihr Archiv zum Beispiel?
Da sind sicherlich journalistisch und auch historisch wichtige Dokumente verloren gegangen, die zum Teil eben auch nicht digitalisiert waren. Bislang ein Archiv in strukturierter Form gab es an dem Standort ohnehin nicht. Da haben wir auch schon vorher die Zusammenarbeit mit Bibliotheken und öffentlichen Archiven gesucht, um Bestände zu sichern. Also so gesehen ist da jetzt nicht ein komplettes historisches Archiv Opfer der Flammen geworden, aber natürlich viele auch historisch wertvolle Dokumente, Fotografien und ähnliche Dinge.
Sie sind heute erschienen, das haben Sie schon gesagt, Herr Zahlmann, das muss ein Kraftakt gewesen sein, denn eine Montagszeitung entsteht für gewöhnlicherweise dann am Sonntag, wo gestern nun Ihre Heimat, Ihre journalistische, Ihre räumliche gebrannt hat. Wie ist Ihnen das gelungen?
Ich glaube, nur durch großen Zusammenhalt und eine persönliche Energieleistung von ganz vielen Kolleginnen und Kollegen, die quasi mit Entdecken des Brandes und Alarmierung der Feuerwehr auch schon vor Ort gewesen sind. Die ersten Kollegen von uns waren um 4:15 glaube ich, morgens vor Ort und haben natürlich nichts tun können, haben aber versucht, irgendwie die Situation einzuschätzen. Und ich glaube, die größte Herausforderung war, sich eben trotz dieser emotionalen Betroffenheit dann doch seiner journalistischen und professionellen Aufgabe zu widmen und auch das Thema zu diskutieren, inwieweit berichten wir über uns selbst, weil das ist etwas, was wir normalerweise nicht so häufig müssen, in diesem Falle natürlich schon. Und darüber haben wir gestern sehr viel gesprochen.
Das heißt, die Zeitung ist dann komplett im Homeoffice entstanden, in den vielen Homeoffices.
Ja, wir haben ja auch noch andere Standorte in OWL, zum Beispiel in Paderborn. Also so gesehen ist die Zentralredaktion jetzt hier betroffen gewesen. Und ja, die Kolleginnen und Kollegen sind alle im Homeoffice geblieben sozusagen und konnten ja nicht zum Sonntagsdienst erscheinen. Und der Vorteil, den wir alle haben, sicherlich Sie auch und an anderen Stellen, ist, dass wir das mittlerweile können. Ich mag mir gar nicht ausmalen, wie das noch vor 5 oder 10 Jahren gewesen wäre. Dann hätten wir heute nicht erscheinen können, ist meine Prognose. Aber wir können das mittlerweile alle. Wir haben gelernt, auch ortsunabhängig zusammenzuarbeiten, so schwer das auch manchmal fällt. Traurig ist, dass wir gerade dabei waren, in der Nach-Corona-Zeit halt wieder mehr Gemeinsamkeit am Standort und Zusammenarbeit auch persönlich zu organisieren. Und insofern erleben wir jetzt natürlich hier auch einen sehr schmerzhaften Rückschlag.
Wie wird das weitergehen? Wird das eine mittelfristige Homeoffice-Zeitung bleiben, das Westfalenblatt?
Nein, ganz klar nein. Also wir haben viel auch schon gespürt nach Corona, wie wichtig persönliche Zusammenarbeit ist, nicht nur für Journalisten oder Redakteurinnen und Redakteure, sondern auch für alle Kolleginnen und Kollegen. Und wir werden jetzt, und das ist unter anderem ein Ergebnis der Krisensitzung gewesen, sehr kurzfristig versuchen, übergangsweise Alternativflächen zu finden, wo wir dann zumindest immer eine gewisse Anzahl von Arbeitsplätzen vorhalten können, die dann aber auch von unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen genutzt werden.
Mhm. Bielefeld gehört ja zu den Städten, die noch 2 unabhängige Lokalzeitungen haben. Ihr Konkurrent vor Ort ist die Neue Westfälische. Gibt es da an einem solchen Tag so etwas wie Solidarität?
Die gibt es nicht nur an einem solchen Tag. Also da hat sich schon viel gewandelt. Wir haben ja früher von sehr heftigen Wettbewerbssituationen gesprochen im Medien- und Zeitungsgewerbe. Wir haben guten kollegialen Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen der NW. Ich hatte gestern auch mit als erstes einen Anruf des Kollegen Schrotthofer, der seine Hilfe angeboten hat. Also da sind wir schon längst drüber hinaus über kleinkariertes Konkurrenztum, sage ich jetzt mal, sondern wir schätzen uns als Kollegen, wir respektieren, wir sind auch im Wettbewerb, ja. Aber in einer solchen Stunde ist Solidarität und Unterstützung von ganz vielen angeboten worden. Und dafür möchte ich mich auch mal bedanken. Ganz viele Institutionen, nicht nur die Kolleginnen und Kollegen von der NW. Institutionen haben Hilfe angeboten, andere Unternehmen wirklich sehr kurzfristig und persönlich. Und das ist einfach gut zu wissen, dass wir nicht alleine dastehen mit der Katastrophe, sondern dass andere Menschen an unserer Seite sind. Und dafür möchte ich mich bedanken. Natürlich auch für den Einsatz der Helfer, Rettungskräfte und der Feuerwehr gestern während der akuten Notsituation.
Sagt Marc Zahlmann, Vorstand der Westfälischen Medienholding in Bielefeld. Dort wurde am Sonntag das Verlagsgebäude des Westfalenblatts zerstört. Die Zeitung kam aber dank Homeoffice weiter heraus und wird das auch künftig tun. Herr Zahlmann, danke und alles Gute für Sie.
Ja, vielen Dank.
Das war das Medienmagazin Medias Res zum Wochenstart. Hier folgt nach den Nachrichten der Büchermarkt mit Carsten Huck. Mein Name ist Martin Krebers. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montagnachmittag.